Ihr Lieben, ich wollte mir mit euch in den Philipperbrief reingehen. Und bevor ich da, Philipper 4, wenn ihr da was aufschlagen wollt, aber bevor ich da jetzt anfange, erstmal zu Philipper. Paulus sitzt im Gefängnis. Und das ist eher ein Verlies. Das ist kein netter Ort, kein guter Ort. Ah, okay. Ich bin größer, das stimmt. Ein bisschen länger. Okay. Kein guter Ort. Kein sicherer Ort. In den römischen Gefängnissen war es in der Regel üblich, dass die Gefangenen versorgt werden mussten durch Angehörige. Also es gab nichts zu essen. Ein schlechter Ort. Und aus diesem Verlies diktiert Paulus einen Brief an die Gemeinde zu Philippi, in der er gewesen ist, die ihm ans Herz gewachsen ist. Und in der Auslegungsgeschichte wird dieser Brief immer der Freudenbrief genannt, weil es so unfassbar viele Aufforderungen gibt zur Freude. Und wo Paulus von all dem redet, was ihn freut und worin er seine Ruhe und seinen Frieden findet, und auch der Gemeinde sagt, jetzt eben, nicht im Angesicht seiner Verfolgung und seiner unfassbar schlechten Lage, nicht zu verzagen, sondern im Gegenteil, zu sagen, freut euch mit mir und so weiter. Es geht durch diesen Brief hindurch. Ich gehe mit euch ziemlich gegen das Ende dieses Briefes, Philipper 4, ab Vers 4. Und da geht es los mit der Freude. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Wenn ihr die Verse davor euch anguckt, dann redet er davor davon, dass es in der Gemeinde Streit gibt. Richtig ordentlichen Streit. Also Evodia und Syntyche, wer immer das ist, wenn die gewusst hätten, dass wir die 2000 Jahre später in der Bibel noch finden. Ne? Also die beiden hatten Zoff miteinander. Ich weiß nicht, worum es ging. Ging es um den Weihnachtsbaum? Ging es um irgendwelche wichtigen Fragen? Hat irgendwer was Doofes gemacht? Wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall ist da was aus dem Ruder geraten. So aus dem Ruder geraten, dass Paulus sie richtig in diesem Brief ansprechen muss und sagen muss, das muss anders werden. Und dann schreibt ihr direkt danach weiter. Freut euch. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Ich glaube, dass der Abschnitt, den ich jetzt mit euch angucke, so eine Art Lebenskonzept ist. Wie gehe ich mit meiner Seele um? Wie gehe ich mit meinem Herzen um? Wie schaffe ich es im Angesicht dessen, was manchmal nicht so schön ist, Besuch beim Hausarzt, irgendwelche Leute, die einem quer kommen, irgendwas, was im eigenen Herzen grummelt, irgendwelche Dinge, die im eigenen Herzen schwarz sind. Wie schaffe ich es in all dem, gut vorwärts zu kommen, meinen Weg gut zu gehen? Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Und er schreibt weiter, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nah.
Amen.
Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Die Elberfelder sagt hier in der Anmerkung, eure Güte soll allen Menschen bekannt werden. Wir haben bei uns eine ältere Dame, die wir vor nicht allzu langer Zeit beerdigt haben. Und wir wussten, also jedes Kind in der Gemeinde weiß, da gibt es Gummibärchen. So, ne? Das ist ein ganz, ganz kleines Stück von eure Milde und Güte soll allen Menschen bekannt werden. Wir hatten ja vor kurzem Halloween, schreckliches Fest, schreckliches Ereignis, gruseliges Zeug. Aber da können ja die Kinder nichts für, dass das so doof ist, wie es ist. Ich würde sagen, die Kinder sollten an unserer Haustür das Beste kriegen, was sie an Halloween abgreifen können. Eure Milde und eure Güte soll allen Menschen bekannt werden. Wir sollten die Nachbarn sein, von denen sich jeder wünscht, dass er oder sie neben mir wohnt. Meine Schwester wohnt in Hannover, in einer Reihenhaussiedlung. Ich wohne auch in einer Reihenhaussiedlung. Und für eine Reihenhaussiedlung braucht man ein bestimmtes Gemüt. Weil, ne, man ist so ein bisschen dichter beieinander und irgendwie so, ne? Und die Nachbarn meiner Schwester, meine Schwester hat drei Söhne. Und zwei von den Söhnen sind laut. Und der dritte ist sehr laut. Und neben meine Schwester ist ein älteres Ehepaar gezogen. Damals dann schon ohne Kinder, also die waren schon aus dem Haus. Und die haben sich Zeit ihres Lebens, der Mann ist jetzt vor kurzem gestorben, also die letzten 30 Jahre, haben sie sich zu Tode geärgert über meine Schwester neben sich. Und haben mit allem, was irgendwie ging, ihrem Unmut darüber Ausdruck verliehen, dass alles so ist, wie es ist. Also, und man findet ja immer Gründe, sich zu ärgern. Das ist ja ganz leicht. Wir sollten die Leute sein, wo sich jeder freut, wenn wir ihre Nachbarn sind. Eure Milde und Güte soll allen Menschen bekannt sein. Die Leute können uns ruhig für Spinner halten, das ist okay. Ja? Dass wir da jeden Sonntagmorgen uns irgendwohin aufmachen und na, irgendwie so, wir sind schon komisch. Darauf können wir uns einigen, oder? Wir sind schon merkwürdig. Die Leute sollen uns ruhig für Spinner halten. Aber für gütige Spinner, für milde Spinner, für Leute, denen das Herz überfließt und die Lust haben, einem Enkelkind einen Euro in die Hand zu drücken oder auch fünf, die Lust haben, dem Nachbarskind irgendwie einen Bonschein in die Hand zu drücken, die an der Kasse von Aldi sich nicht vordrängeln, sondern fröhlich den Platz freimachen, die Aldi-Kassiererin grüßen und das freundlich machen. Na, ihr wisst, was ich meine. Milde und Güte. Der eigentliche Belastungstest, ich sag's mal hier in dieser Runde, steht einem Drittel von uns ja erst noch bevor. Das Pflegeheim. Meine Mutter war jetzt im Pflegeheim, ist im Januar gestorben. Meine Mutter ist ein nicht so netter Mensch gewesen. Eure Milde und Güte soll allen bekannt sein. Das ist die Herausforderung. Und es ist eine Herausforderung, die wir unserem eigenen Herzen verordnen. Zu sagen, ich möchte ein wirklich, ich sage es jetzt mal deutsch, netter Mensch sein. Ich möchte ein wirklich netter Mensch sein. Ich möchte nicht der grummelige Nachbar sein, der nie grüßt. Ich möchte nicht und so weiter und so fort. Eure Milde und Güte soll allen Menschen bekannt sein. Der Herr ist nah. Wir hören das ja doppelt, ne? Das eine ist, er ist hier bei uns und neben uns. Psalm 23 am Ende sagt doch, ne, Gnade und Barmherzigkeit oder Güte und Gnade, das sind verschiedene Übersetzungen, ne, folgen mir mein Leben lang. Ich nehme euch mal ein bisschen rein in dieses Bild aus Psalm 23 und dann komme ich hier an diesen Text zurück. Im Psalm 23 wird das beschrieben, dass der Herr unser Hirte ist und dass er sich kümmert und alles macht. Und dann dreht sich das Bild. Und wir sind auf einmal in einem, ich sage mal, in einem Beduinen-Gastmahl. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde, du schenkst mir voll ein, du salbest mein Haupt mit Öl. Gnade und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das Bild, was hier gemalt ist, ist, dass wenn ich eingeladen bin im Vorderen Orient, dann bin ich, solange ich der Gast bin, unter dem Schutz des Gastherrn. Ich kann mich absolut darauf verlassen, er wird mir nichts tun. Und er ist für meine Sicherheit und für meinen Schutz verantwortlich, solange ich auf seinem Gebiet bin. Er wird mich bis zur Tür bringen und wird zusehen, dass ich bis dorthin heil komme. Oder als Beduine, er wird mich an den Rand seines Stammesgebietes bringen und dort wird er dann wieder umdrehen, weil er weiß, ab jetzt ist das nicht mehr meine Verantwortung. Und in dieses Bild rein sagt unser Herr, Gnade und Barmherzigkeit, Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer. Ich verlasse nicht sein Stammesgebiet. Ich verlasse nicht seinen Ort. Die Erde gehört ihm. Und dieser Herr sagt mir, dass seine Güte und seine Gnade, wer will, kann sich das auch ruhig als zwei kräftige Kerle links und rechts vorstellen, dass die mit mir unterwegs sind und dass sie bei mir bleiben werden, weil ich werde ja das Haus des Herrn nicht verlassen. Die sind da. Der Herr ist nahe. Der gütige und gnädige Herr ist nahe. Er steht neben mir. Er bewegt sich mit mir. Deswegen ist es uns durch Paulus verordnenbar. Er kann uns das befehlen, zu sagen, ja, eure Güte und Milde soll allen Menschen bekannt werden. Und man könnte ja ergänzen, ihr seid doch selber beschenkt. Ihr seid doch beschenkt. Ihr habt empfangen. Eure Milde und Güte soll allen bekannt sein. Der Herr ist euch nah. Eben dieser gütige und milde Gott, der uns umgibt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und der Herr ist nahe, ist natürlich auch, dass wir alle wissen, er kann jetzt durch die Tür kommen. Dass wir alle wissen, es kann uns jetzt erwischen. Wir können jetzt hier tot vom Stuhl fallen und der Herr ist da. Der Herr ist nahe. Wie auch immer, der Herr ist nahe. Wir wissen, das, was wir tun, das tun wir vor Gott. Einem Gott, der nicht irgendwann mal vielleicht kommt, sondern Paulus sagt, er ist so nahe. Gleich hinter der Tür ist der Herr. Eure Güte und Gnade, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Und er macht weiter. Und jetzt kommt eine Passage, die einige von uns auch gut kennen. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ich glaube, dass das zusammengehört. Ich bin groß geworden in einer nichtchristlichen Familie und bin dann so mit 14 in eine Versammlung reingeraten, damals vom Mühlmer Verband in Nordfriesland. Und das war so von der Struktur, die da so saßen, ist sehr ähnlich wie hier. So, ne? Wir waren nur in einem Wohnzimmer, ungefähr ein Fünftel so klein wie das hier. Und wir saßen an einer Tafel, also wir saßen am Tisch, an einer langen Tafel. Und dann gab es da den Gottesdienst, 14 Uhr. Und im Mühlheimer Verband hat man über diese Versammlung gesagt, das ist die Tortenküste, weil wir waren an der Westküste. Und nach dem Gottesdienst gab es immer Kuchen. So, ne? Also glaubt mir, für einen 15-, 16-Jährigen ist das ziemlich dicht am Himmel. Ja? Gottesdienst und danach Versorgung mit Kuchen. Und in Nordfriesland, glaubt mir, in Nordfriesland können die Kuchen machen. Ja? So, das war Güte und Milde, die mir begegnet ist. In diesem Kontext habe ich zweierlei Leute beim Thema Dankbarkeit kennengelernt. Ich beschreibe euch. Undankbar war niemand. Die waren alle dankbar. Aber es gab zwei Arten von Dankbarkeit. Es gab die Dankbarkeit, die ich geglaubt habe und die ich gespürt habe. Und es gab diese verkniffene Dankbarkeit, diese naja, als Christ muss man ja dankbar sein, Dankbarkeit. So eine merkwürdige Art, wo ich irgendwie, da saß ich so als 15-, 16-, 17-Jähriger und dachte so, was ist das? Es fühlt sich so unehrlich an. Also die Worte waren immer dankbar. Aber es gab immer wieder so Momente, wo ich dachte, ich glaub dir nicht. Ich habe das nicht gesagt, ne? Aber ich glaube dir nicht. Es fühlt sich nicht so an. Und das ist ja auch schwierig. Paulus kommt hier um die Ecke und sagt, seid dankbar, seid fröhlich. Wie macht er das? Und ich glaube, dass das zusammengehört, dass es auf der einen Seite um eine Haltung geht, des Sich-Freuens, sich zu freuen und sich zu freuen und sich zu freuen, dass wir einmal an den ewigen Wahrheiten, aber auch an dem Kleinen und an dem Nachbarn und sich zu freuen. Aber ich glaube, dass das nur gelingt, dass wir das nur wirklich leben können, dass das wirklich Ausdruck unseres Herzens ist, wenn wir betende Menschen sind. Hier an dieser Stelle ist das ja schön formuliert. Ich finde, eine der schönsten Stellen zum Thema Gebet: Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Er schreibt hier sogar von Flehen. Er schreibt von, also Flehen, das hat schon was sehr Verzweifeltes, findet ihr nicht? Das klingt nicht leicht. Sondern er sagt, Gebet und Flehen mit Danksagung. Und das ist doch so, Gebet, das ist so dieses, ich schütte mein Herz vor ihm aus. Ich sage ihm den Kummer meines Herzens, die Sorgen meines Herzens. Seid um nichts besorgt, ist ja die Antwort auf die Sorge, ist das Gebet. Ich kann ihm meine Dinge ausschütten, ich kann ihm sagen, was mich umtreibt und beschäftigt. Ich kann mit ihm in die Welt schauen und kann ihm all die Sachen hinlegen. Ich kann sie ablegen vor ihm. Und beides zusammen, das passt dann. Wenn ich einen guten Vater habe, mit dem ich Zeit verbringe im Gebet, wenn ich einen guten Vater habe, mit dem ich Zeit verbringe im Gebet, dann kann ich mit einem leichten Herzen, trotz aller Last, dann kann ich mit einem leichten Herzen durch den Tag. Und dann kann auch Paulus mir sagen, freu dich, freu dich, freu dich. Ich habe ungefähr 15 Jahre bei uns in Hamburg den Seniorenkreis mitgemacht. Es gab zwei Ladies, die sich gekümmert haben, und es gab mich, der irgendwie das Inhaltliche da gemacht hat. Und das war lehrreich. Ich hatte nicht so viele alte Leute so in meinem Umfeld, in meiner Kindheit und so, ne? Und das so über Jahre hinweg zu erleben, wie Leute dann so langsam älter werden und so, das war lehrreich. Und eins der Sachen, die mir irgendwann aufgefallen ist, dass ich das Gefühl habe, bei sehr alten Menschen, dass am Ende eigentlich nur noch zwei Gefühle übrig bleiben. Eins von diesen beiden. Dankbarkeit oder Bitterkeit. Jeder von uns kennt alte Leute, wo man sich fragt, wow, wo kommt denn diese Dankbarkeit her? Ich könnte euch bewegende Geschichten erzählen von Leuten mit Biografien, wo man sagt, möchte ich nicht getauscht haben. Und die einem vor einem sitzen und wo du merkst, die fließen über vor Dankbarkeit. Und es gibt andere Leute, wo du das Gefühl hast, alles ist innen drin verhärtet und Bitterkeit hat eine Wurzel tief hinab ins Herz gesenkt. Ein Verurteilen von Kindern und Enkeln, Nachbarn, Politikern, ach, was es alles gibt, Bitterkeit. Und man hat das Gefühl, wenn man mit diesen Leuten redet, es braucht nicht lange, um irgendwas wieder serviert zu bekommen, was schlecht ist und falsch ist und worüber man den Kopf schütteln kann. Und ich habe mir gesagt, ich muss frühzeitig anfangen, dass ich am Ende nicht ein bitterer Alter bin, wenn ich da irgendwann mal im Pflegeheim liege. Ich möchte jemand sein, zu dem die Pfleger gerne hineinkommen, weil ich dankbar bin, weil in meinem Herzen etwas lebt und da brodelt, weil da was Gutes ist, an dem sich Menschen wärmen können. Meine Güte und Milde soll allen bekannt sein. Und es hat was zu tun mit: alle meine Sorgen gehören dem Herrn. Alle meine Lasten gehören dem Herrn. Und ich bin ja nicht naiv. Viele von euch könnten schlimme Sachen erzählen. Dinge, die ihnen angetan worden sind. Situationen der Vernachlässigung und Schlimmeres. Viele von euch könnten mir Geschichten erzählen, die nicht gut sind. Und Gemeinde ist auch der Ort, wo man das mal teilen kann. Aber Heilung ist beim Herrn. Heilung ist beim Herrn. Sagt es dem Herrn. Sagt es ihm. Gebet mit Flehen, mit Danksagung. Der Vers, der jetzt danach kommt, den hat mein Vorgänger in Hamburg gerne als Segensvers genommen. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich habe den auch eine ganze Zeit lang gesprochen, bis mir irgendwann aufgefallen ist, naja, der gehört ja zu Vers 6. Also, da gibt es das mit dem Gebet und dann sagt er, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich glaube, viele von euch kennen das, dass man am Ende einer langen Zeit mit dem Herrn aufsteht oder rausgeht. Ich bete meistens im Stehen, viele von euch beten im Sitzen, viele beten im Knien, wie immer es bei euch ist. Aber dass es dann Frieden gibt. Frieden. Es gibt dieses schöne Anbetungslied, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo es heißt, so, na, du bist das Auge im Sturm. Na, das ist das Bild eines Zyklon. Unsere Stürme sehen ja ein bisschen anders aus. Die haben kein Auge, da stürmt es überall. Na, aber wenn du einen Wirbelwind gerätst, na, dann ist das im Zentrum des Wirbelwindes, ist es fast windstill. Und es ist ein schönes Bild für die Gegenwart Gottes. Dann machen wir uns doch nichts vor. Böse Tage kommen. Das sagt die Bibel sehr deutlich. Persönliche böse Tage. Ich bin jetzt 57, wäre jetzt ganz komisch, wenn ich noch keinen wirklich bösen Tag erlebt hätte. Ich habe ein paar. Einige von euch sind ein bisschen älter als ich, ihr habt noch ein paar mehr. Böse Tage kommen. Aber Paulus sagt hier, dass es einen Frieden gibt, der allen Verstand übersteigt. Unser drittes Kind ist tot geboren worden. Und wir waren da mit den Ärzten zusammen und am Bett und so weiter. Und ich habe noch nie in meinem Leben den Frieden Gottes so gespürt wie in dieser Nacht. Ich dachte bis dahin, dass ich das mit dem Frieden Gottes irgendwie verstanden habe. Wie das so ist, immer, ne, wenn man so jung und naiv ist. So, ne, man denkt, man versteht die Dinge. Aber dann kam Gott. Dann kam Gott. Es gibt einen Frieden Gottes, der alles übersteigt. Alles übersteigt. Alles übersteigt. Und ich möchte euch bitten, tatsächlich das alles, was ich hier sage, so in einem, sozusagen als ein Paket zu hören. Freut euch. Eure Güte soll allen bekannt werden. Betet. Empfangt den Frieden Gottes. Und merkt ihr, da ist doch irgendwie, das ist doch so ein Lebenskonzept, so ein Lebensstil der Freude. Da ist doch was Gutes drin. Zu merken, ja, das will ich, das ist das gute Leben, das ich will. Denn da ist nichts Gutes dran, die Bitterkeit festzuhalten, die Verurteilung. Da ist nichts Gutes drin, sich weiter Sorgen zu machen. Da ist nichts Gutes drin, wenn man nicht betet. Da ist nichts Gutes drin, wenn man der Nachbar ist, der den anderen immer sagt, was sie falsch machen. Da ist nichts Gutes drin. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Erwägen. Schönes Wort, ne? Das ist so ein, da habe ich so das Gefühl, so in meinem Herzen ist so eine Waage, wo ich irgendwie so die Dinge so, ich muss irgendwas austarieren, so klingt das für mich, ne? Also darüber, damit soll ich irgendwie umgehen. Ich habe bei mir auf meinem Computer, wenn ich da YouTube anmache, habe ich keinen Suchverlauf. Also ne, der YouTube weiß immer nicht, wer ich bin, wenn ich da reingehe. Ne, so vom, deswegen zeigen die mir, was sie mir zeigen wollen. Ne? Und das kommt verhältnismäßig häufig vor, dass die Dinge, die ich dort sehe, irgendwie christliche Inhalte sind. Überraschung. Ne, so. Und wenn ich die dann aufmache, eine Predigt von einem Freund, solche Geschichten, dann ist ungefähr ein Drittel der Vorschläge, die mir YouTube an der Seite macht, ungefähr ein Drittel. YouTube kennt mich nicht. Die weiß nur, dass ich jetzt mir dieses christliche Video angucke. Ein Drittel der Vorschläge an der Seite sind, alles ist schrecklich. Ganz fürchterlich. Also da ist dann diese Rede von, also was weiß ich, Deutschland geht den Bach runter oder Europa geht den Bach runter oder irgendwelche Politiker sind irgendwie schrecklich oder, also egal was. Also so ist es alles irgendwie so dieses, dass man schon bei den Überschriften irgendwie denkt, man müsste so mit dem Kopf schütteln. Ne? Diese ganze Maschine ist darauf angelegt, mich in eine Empörung reinzuziehen, dass ich den Kopf schüttel. Und Paulus sagt, mach das nicht. Mach das nicht. Gehör nicht zu den Leuten, die kopfschüttelnd durch die Gegend laufen. Tu das nicht, wenn du über den Bahnhof läufst. Tu das nicht, wenn du durch deine Nachbarschaft läufst. Tu das nicht, wenn du durch deine Familie gehst bei einer Familienfeier. Sei das nicht. Du bist derjenige, dem gesagt ist, deine Milde und Güte soll allen bekannt sein. Und das, was gut ist und was positiv ist, das soll in eurem Herzen hin und her gehen. Das Ganze ist ein Lebenskonzept, aber jetzt kommt am Ende mal eine kleine praktische Anweisung. Und ich weiß, in der Regel sage ich das jetzt umsonst, ich sage es trotzdem, ja? Macht euch doch einfach zur Angewohnheit, dass etwas, was euch empört, wenn ihr es lest, oder ne, gibt ja die verschiedenen Sachen, Facebook, YouTube, Instagram, was immer eure Wege sind. Wenn immer euch da was empört, was ihr da lest oder hört, leitet es nicht weiter und liked es nicht. Leitet es nicht weiter und liked es nicht. Wenn euch irgendwas empört, dann nehmt das doch zur Aufforderung, zu beten. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Wir sind nicht die Leute, Wir sind nicht die Leute, die der ganzen Welt sagen, wie schrecklich alles ist. Wir sind die Leute, an denen die Welt sagen soll, Mensch, wie gut geht's denen denn? Guck mal, wie die lächeln. Die Tablette hätte ich auch gerne. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Ich möchte mit uns beten. Guter Gott, mein Herr und mein Heiland, König der Welt. Wir sind in deiner Hand. Das hier ist deine Erde, dein Platz. Und wir bitten dich, dass dein Reich kommt, dass deine Herrschaft sich ausweitet. Wir bitten dich, dass für unser eigenes Herz, dass deine Herrschaft sich ausbreitet. Hilf uns, dass wir nicht über die Dinge nachdenken, die nicht ehrbar sind und die nicht gut sind und die nicht wohllautend sind. Hilf uns, dass wir nicht grummelige Alte werden. Herr, zieh uns ins Gebet. Lass uns vor dir lachen und weinen, stammeln und stumm sein. Mein Vater, nimm mein Herz in deine Hand, bewahre es. Und komm, Heiliger Geist, leite mich, führe mich. Dass mein Mund und meine Hände am Montag und am Dienstag machen, was ich hier am Sonntagmorgen entscheide zu tun. Komm, Heiliger Geist.